Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 91, erschienen am 18. April 2024. In dieser Episode geht es um Flugdynamik. Ich sprach mit Dr. Waldemar Martens von der ESA über Bahnberechnungen für Raumfahrtmissionen und über die Annäherung an Himmelskörper, wenn man deren Eigenschaften noch nicht genau kennt. Danach gibt es wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Da geht es unter anderem um ein mögliches HörerInnentreffen später dieses Jahr. Durch die Sendung führt euch Lars Naber.
Titelthema.
Am 12. November 2014 setzte der Kometenlander Philae mehrfach auf dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko auf. Bis zu diesem Tag befand sich der Lander an Bord der ESA-Raumsonde Rosetta. Rosetta war seit dem Start am 2. März 2004 etwa 10,5 Jahre gereist. Auf ihrer Reise führte sie ein Swing-By-Manöver an der Erde durch, dann eines am Mars und zwei weitere an der Erde. Im August 2004 kam es schließlich zum Rendezvous mit dem Kometen 67P. Diese Mission ist nur eines von sehr vielen Beispielen für komplexe Flugmanöver im All. Ich stellte mir lange Fragen wie: Wie findet man diese Flugbahn? Wie fängt man da an? Wie findet man die Grenzen des Machbaren und gute Kompromisse? Wo im Prozess wird festgelegt, wie eine Raumsonde beschaffen sein kann oder muss, um ihre Mission zu fliegen? Ich war im September 2023 beim Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC der ESA in Darmstadt zu Gast. Hier konnte ich mich mit einem Spezialisten von der Missionsanalyse unterhalten und meine Fragen stellen.
Mein Name ist Waldemar Martens. Ich arbeite in der Missionsanalyseabteilung hier am ESOC mittlerweile schon seit 12 Jahren, auf verschiedenen Positionen, aber eigentlich immer vom Grundtätigkeitsfeld Orbit Design, Astrodynamik, wie man es auch immer nennen möchte, das war, worüber wir heute reden.
Was ist deine eigene Tätigkeit in der Abteilung? Was machst du so?
Ich habe im Laufe der Zeit verschiedene Dinge gemacht. Als ich angefangen habe, war der Fokus tatsächlich die Entwicklung von Algorithmen bzw. einer Software, die Flugbahnen wie die von Juice oder Solar Orbiter, diese komplexen Flugbahnen mit vielen Vorbeiflügen an anderen Planeten, automatisch finden kann. Damit habe ich angefangen. Dann kamen Mondmissionen dazu, was noch. Also ich habe am Anfang auch viele CDF-Studien gemacht. CDF-Studien sind diese frühen Studien, wo im Prinzip einfach nur studiert wird, ist diese Mission machbar, und viele davon werden letztendlich nicht gemacht, aber die gemacht werden, die werden dann eben weiter studiert. Das habe ich viel gemacht. Mittlerweile ist meine Hauptmission, die ich unterstütze, LISA. LISA ist die Gravitationswellenmission, die in 2035 starten soll, die momentan den Mission Adoption Review macht, nebenbei. Und der zweite Schwerpunkt ist bei mir momentan Softwareentwicklung und da wiederum der Fokus auf diese Algorithmen, die diese Flugbahnen bestimmen. Also das Stichwort ist Initial Guess Generation. Wie kriege ich überhaupt eine Idee von, wie so eine Flugbahn eigentlich aussehen soll? Weil wenn ich mal ungefähr weiß, wie sie aussieht, dann kann man lokale Optimierer verwenden und so und die Flugbahn verbessern. Aber so dieses Initial Guess Generation, wie komme ich überhaupt erstmal auf die Idee, so eine Flugbahn zu designen, das ist das Themenschwerpunkt.
ZDF, wofür steht das?
CDF ist Concurrent.
CDF.
CDF, genau. Concurrent Design Facility, also Concurrent, weil eben eine Gruppe von Ingenieuren und Wissenschaftlern, Industrie, je nachdem, was für eine Studie das ist, gleichzeitig in einem Raum sitzen und an einem Konzept arbeiten. und sozusagen in Echtzeit Daten austauschen können, Echtzeit iterieren können, weil es ist ja nicht so, dass man von Anfang an genau weiß, was man will und gibt jedem seine Aufgabe, sondern man muss viel miteinander reden, interdisziplinär. Und das ist so ein Konzept, wo das möglich gemacht wird. Das sind Studien, die typischerweise so über 2-3 Monate laufen und dann mit 4-Stunden-Sessions 2 oder 3 Mal die Woche, wo alle zusammensitzen und zwischendrin auch noch Arbeit gemacht wird.
Ich greife vielleicht beim Thema jetzt etwas vorweg, aber ich glaube, wir brauchen das später, nämlich Gravity Assists. Ich glaube, da werden wir heute immer wieder drüber stolpern. Gravity Assists, Swing-By-Manöver, Slingshot-Manöver, das sind Begriffe, die, glaube ich, synonym sind.
Richtig, ja.
Worum geht's da? Was macht ihr da?
Die Grundidee von Flybys, Gravity Assists, wie auch immer man es nennen möchte, ist, die Gravitation der Planeten auszunutzen, um Energie zu gewinnen oder Energie zu verlieren. Das geht auch. Also das Hauptanliegen ist, Treibstoff zu sparen, um Missionen zu ermöglichen, wie zum Beispiel zum Jupiter oder zum Merkur, die ohne diese Manöver nicht möglich wären. Beziehungsweise, um es genau zu sagen, nicht möglich wären mit der großen Masse. Also wenn wir 1 Tonne oder 2 Tonnen, eine Raumsonde von 1 oder 2 Tonnen zum Jupiter schicken wollen, dann geht das nicht mit einem direkten Start von der Erde zum Jupiter. Das geht nur mit diesen Manövern.
Das liegt daran, dass man eben eine größere Sonde mit größerem Treibstoff bräuchte, dafür einen größeren Launcher, eine größere Rakete. Das wird alles plötzlich sehr, sehr groß und sehr, sehr teuer.
Ganz genau, weil es ja quasi exponentiell wächst. Je mehr Masse ich mitnehmen möchte, desto mehr Treibstoff brauche ich. Aber je mehr Treibstoff ich habe, desto mehr Treibstoff brauche ich wiederum, um diesen Treibstoff zu transportieren.
Man nimmt also an der Stelle dann eben nicht den kürzesten Weg, sondern steuert andere Himmelskörper an, also Planeten an, fliegt dort ein Flyby-Manöver, ein Gravity-Assist-Manöver, macht eine Richtungsänderung mit bei dem Fall und gewinnt oder verliert Energie. Wo geht sie denn hin? Oder wo kommt sie her?
Ja, also vielleicht sollte man ein bisschen vorher anfangen, was ist eigentlich so ein Vorbeiflug? Was passiert bei so einem Vorbeiflug? Wenn man sich das Ganze erstmal in dem Bezugssystem des Planeten anschaut, nehmen wir mal die Venus. Da kommen wir an mit einer Geschwindigkeit aus dem Unendlichen, sage ich mal, also auf einer Geraden. Wir machen einen Vorbeiflug, erfahren eine Ablenkung durch den Planeten und fliegen wieder weg. Und die Geschwindigkeit, wenn wir wieder weit weg sind, ist vom Betrag her die gleiche, mit der wir gekommen sind. Dann fragt man sich natürlich erstmal, ja, wenn die Geschwindigkeit am Anfang und am Ende dieselbe ist, was habe ich eigentlich gewonnen mit diesem Vorbeiflug? Und man sieht, was man gewonnen hat, erst wenn man das Bezugssystem wechselt, also nicht im Bezugssystem des Planeten sich das Ganze anschaut, sondern im Bezugssystem des Sonnensystems, also da, wo die Planeten sich bewegen. Das heißt, wenn ich an der Venus beispielsweise vorbeifliege, was passiert, ist eine Ablenkung der Geschwindigkeit. Also ich kann meinen Geschwindigkeitsvektor einmal drehen und ich kann bestimmen, in welche Richtung und in welchem Betrag ich diese Drehung vollziehe. Das kann ich dadurch steuern, wie ich den Vorbeiflug, an welcher Höhe ich den mache und wie ich die Winkel von dem Vorbeiflug wähle. Und dadurch, dass der relative Geschwindigkeitsvektor sich dreht, kann ich den Betrag des absoluten Geschwindigkeitsvektors verändern. Also schneller machen oder langsamer machen. Also ich muss schneller werden, wenn ich zum äußeren Planeten gehen will, also beispielsweise zum Jupiter, möchte ich meine Geschwindigkeit möglichst erhöhen. Wenn ich zum Merkur will, zum inneren Planeten, möchte ich meine Geschwindigkeit verringern oder kann doch sagen, meine Energie, meine Orbitenergie verringern. Und da muss ich den Vorbeiflug anders machen, also die Vorbeiflugparameter anders wählen.
Was bei Baby Colombo ja auch die sehr komplizierten und langwierigen Bahnen erklärt, soweit ich
genau,
weiß.
Genau, ja.
Ja, also das heißt, es kommt eben bei den Gravity Assist Manövern drauf an, von wo man auf den Planeten, den man nutzen will, zufliegt. Also ob man im Prinzip diesen Planeten einholt oder von vorne kommt. Spielt das eine Rolle bei den Energieverlust oder Gewinn?
Richtig, genau. Also man kann sich das im Prinzip auch so vorstellen, wenn man so an dem Planeten vorbeifliegt, dass er mich zieht, ja, also dann gewinne ich Geschwindigkeit. Wenn ich so vorbeifliege, dass er mich, also dass ich fliege vor dem Planeten vorbei und er zieht mich nach hinten und dann bremse ich ab sozusagen. So kann man sich das vereinfacht vorstellen, dann verliere ich Geschwindigkeit.
Es gibt noch eine Sache, auf die ich gestoßen bin, die mich an einen Science-Fiction-Roman tatsächlich erinnerte, nämlich 2010, die zweite Odyssee von Arthur C. Clarke, die Fortsetzung von 2001. Dort wird ein Gravity-Assist-Manöver gemacht. Der Hauptprotagonist spricht im Prinzip eine Nachricht an seine Frau, glaube ich, wo er beschreibt, wir nehmen den Treibstoff nicht wieder mit weg, wir verbrennen ihn jetzt gerade. Ist das eine Sache, die praktisch auch genutzt wird? Ich bin dort auf einen Begriff namens Obert-Effekt gestoßen oder Obert-Manöver.
Um es richtig zu verstehen, das Manöver wird am Vorbeiflug gemacht.
Ja.
Ja, genau. Also das ist ein Effekt. Ja, man nennt ihn Obert-Effekt, wenn man eben im Gravitationspotenzial des Planeten ist, dann ist es effizienter, ein Manöver zu machen. Also ich kann mit der gleichen Menge an Treibstoff kann ich mehr an Geschwindigkeit gewinnen oder verlieren, wenn ich das an dem nahesten Punkt am Planeten mache, verglichen mit, wenn ich das weit entfernt vom Planeten mache.
Wie entsteht dieser Unterschied? Dass man die Masse des Treibstoffs eben einfach nicht wieder mit wegnimmt oder glaube nicht, dass das alles sein kann.
Oder? Wie kann man das intuitiv erklären? Das ist die Frage. Also ich kann es mathematisch erklären. Also mathematisch ist es eben so, dass die Energie, dass die Geschwindigkeit quadratisch in die Energie eingeht. Also von der Schule kennt man vielleicht, kinetische Energie ist E ein halb mv Quadrat. Das heißt, je größer meine Geschwindigkeit ist, desto mehr wirkt sich eine Geschwindigkeitsänderung aus, weil es quadratisch eingeht. Wenn ich nah am Planeten bin, ist meine Geschwindigkeit viel größer, weil ich durch die Gravitation beschleunigt bin. Und da wirkt sich ein Delta V, also eine gewisse Menge an Treibstoff, mehr aus, als wenn ich weit weg bin. Mir fällt leider jetzt keine intuitive Erklärung dazu ein, aber vielleicht ist es besser als nichts.
Dankeschön. Gravity Assist, das war also so ein kurzer Abstecher dahin. Eigentlich geht es nämlich heute um Flugbahnen. Es ist in vorherigen Episoden dieses Podcasts schon mal, zum Beispiel, ich glaube, in einem Gespräch mit Kai Nöske aufgetaucht, dass ich die Frage gestellt habe, wie findet man denn eigentlich so eine Bahn? Ein Beispiel ist, nächstes Jahr soll Juice einen Doppel-Gravity-Assist machen an Mond und Erde. Soweit ich weiß, das erste Mal überhaupt, dass man das versucht. Und für mich tauchte immer wieder schon seit vielen Jahren die Frage auf, wie findet man so eine Bahn? Wie kommt man überhaupt auf die Idee? Mit der Frage fange ich mal an und ich glaube, wir werden viele Antworten haben, oder?
Ja, also am besten ist es, wenn man da sich das einfachste Szenario mal anschaut. Das einfachste Szenario wäre, wenn wir zu einem benachbarten Planeten wollen, also beispielsweise zu Mars oder zu Venus. Da können wir keine Vorbeiflüge machen, da müssen wir einen direkten Weg wählen. Und da kann man relativ einfach zeigen, dass, wenn man sich vorstellt, dass die Erdbahn und die Marsbahn in einer Ebene sind und kreisförmig sind, was in erster Näherung gut genug ist, dann gibt es den sogenannten Hohmann-Transfer. Also im Sonnensystem bewegt sich alles auf Ellipsen. Das sind die berühmten Kepler-Bahnen, sowohl die Planeten als auch die Raumsonden, alles bewegt sich auf Ellipsen, im Spezialfall sind das Kreise. Das heißt, wenn wir eine Flugbahn wählen wollen von der Erde zum Mars, wird das auch eine Ellipse sein. Die Frage ist nur, wie wähle ich diese Ellipse, um möglichst effizient den Transfer zu gestalten. Und wenn man sich eben jetzt die beiden Bahnen von Erde und Mars vorstellt, wäre jetzt schön, ein Whiteboard zu haben, aber es müssen jetzt die Hörer sich vorstellen. Also wir haben Erde und Mars und man stellt sich eine Ellipse vor, die am sonnennächsten Punkt die Erde geradezu berührt und am sonnenweitesten Punkt den Mars geradezu berührt. Also es ist eine Ellipse, die quasi tangential an der Erde und tangential am Mars, an der Marsbahn ist. Und das ist die Transferbahn, die am effizientesten von der Erde zum Mars uns bringt, weil dann die Geschwindigkeit sowohl an der Erde als auch am Mars, die relative Geschwindigkeit am geringsten ist. Und in der Realität ist es jetzt natürlich so, dass die Bahnen von Erde und Mars nicht exakt in einer Ebene sind und auch nicht exakt kreisrund sind, aber dieser Hohmann-Transfer, der gibt schon mal eine Idee, wie grundsätzlich diese Bahnen aussehen. Also es sind immer Ellipsen erstmal. Bei dem Hohmann-Transfer ist es so, dass es genau eine halbe Umdrehung braucht, also 180 Grad, um von der Erde zum Mars zu kommen. Wenn man jetzt den realistischen Fall nimmt, wo die Bahnen von Erde und Mars geneigt sind, relativ zueinander, dann ist es entweder ein bisschen weniger als ein halber Umlauf oder ein bisschen mehr als ein halber Umlauf. Aber die Grundidee ist dieselbe. Also man hat diese Ellipsen und das sind die Flugbahnen, die wir dann auch für die Mars-Mission, Mars Express, ExoMars verwenden. So, das ist der einfachste Fall. Das gleiche gilt natürlich auch für die Venus, nur für die Venus müssen wir eben nicht zu einem äußeren Planeten, sondern zum inneren Planeten, aber das Prinzip ist dasselbe. Wenn wir jetzt eine Flugbahn gestalten wollen, die Vorbeiflüge hat, also beispielsweise zum Jupiter, dann passiert im Prinzip nichts anderes, als dass wir solche Segmente aneinanderreihen. Das Problem besteht darin, wie finde ich diese Sequenz von Segmenten so, dass die möglichst optimal aneinander sind, dass auch die Planeten, wenn ich die Bahn vom Mars oder von der Venus erreiche, dass der auch da ist, dass ich den Vorbeiflug machen kann, weil die haben ja alle eine relative Phasenlage. Ja, also die sind zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort und das muss berücksichtigt werden. Also im Grunde ist so eine Multi-Flyby-Trajektorie eine Aneinanderreihung von Ellipsen, wobei an jedem Punkt, wo wir einen Vorbeiflug machen, ändert sich die Geschwindigkeitsrichtung. Also wie vorhin erklärt, so ein Vorbeiflug ändert die relative Geschwindigkeit und dadurch können wir die absolute Geschwindigkeit auch vom Betrag her ändern. Okay, wie finden wir jetzt so eine Bahn? Das ist die große Frage. Und da gibt es eine ganze Menge Methoden, also die Literatur ist voll von verschiedenen Methoden, wie man solche Bahnen findet. Mathematisch gesehen ist es erstmal ein Optimierungsproblem. Also das bedeutet, wir haben eine Reihe von Parametern. Diese Parameter sind zum Beispiel die Daten der Vorbeiflüge, die Winkel der Vorbeiflüge, die Höhen, wie hoch fliege ich vorbei. Man kann sich das vorstellen als eine große Blackbox, da schicke ich meine Parameter rein und herauskommt, wie viel Treibstoff brauche ich. Also so wie so eine Blackbox könnte man sich das vorstellen.
Da sind aber auch Parameter dann eben, was für einen Antrieb hat man überhaupt? Also zum Beispiel ein Ionentriebwerk, mit dem ich nur auf lange Zeit eine gewisse Geschwindigkeit erreichen kann. Solche Faktoren, wie stark ist der Schub, spielt ja sicher eine Rolle.
Genau, das spielt an der Stelle schon eine Rolle. Wir brauchen nicht unbedingt ein Hochschubtriebwerk. Also Baby Colombo macht ja diese Vorbeiflüge auch und hat Niedrigschub. Es ist nur mathematisch komplizierter, wenn wir diese Niedrigschubtriebwerke verwenden, weil wir die Geschwindigkeitsänderungen nicht als instantan annehmen können, sondern weil sich das über einen längeren Zeitraum hinzieht, ist es schwerer zu modellieren und schwerer, da Lösungen zu finden. Aber im Grunde ist beides möglich.
Die Masse der Raumsonde, ist die in dem Moment auch schon ein Faktor, ihr mit einkalkuliert? Oder ist es so rum, dass, wobei ich das gerade schon mal so wahrgenommen habe, ihr rechnet eventuell mehrfach, einmal um herauszufinden, was überhaupt geht und dann möglicherweise ein zweites Mal, um konkreter zu werden? Wie ist das bei so einer Mission wie JUICE zum Beispiel, wo man sagt, so, wir wollen gern zum Jupiter, geht das oder geht es nicht? Wie ist die Reihenfolge?
Genau, also es ist schwer, eine Reihenfolge zu definieren, deswegen ist es in der Praxis immer so, dass man Iterationen macht. Man fängt irgendwo an mit einer ganz groben Idee und dann rechnet man und dann, also wir rechnen dann aus zum Beispiel, was mit einer gewissen Rakete und einer gewissen Transferzeit möglich ist und bekommen dann raus, wie viel Masse wir am Jupiter abliefern können. Und dann müssen die Systemingenieure ihr System aufbauen, zusammen mit den ganzen anderen Experten und sehen, ist es innerhalb dieser Masse eigentlich möglich, alles unterzubringen, also unsere ganzen Instrumente, unsere Tanks, unsere Triebwerke, alles, was wir brauchen. Und da macht man ein Massenbudget und vergleicht, ist es möglich, ist es nicht möglich. Wenn es nicht möglich ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir brauchen eine größere Rakete oder wir müssen nochmal gucken, ob wir vielleicht eine bessere Flugbahn finden. Und das ist so ein iterativer Prozess.
Also das ist tatsächlich eine Sache, wo ich keine Idee habe. Wenn du jetzt so einen Lauf startest, also die Software startest und sagst so, hier, ich habe die Parameter reingegeben und möchte ein Ergebnis haben. Wie lange dauert diese Berechnung?
Das hängt sehr stark von dem Problem ab. Also vor allem, wie viele Vorbeiflüge haben wir. Das Problem wird im Prinzip exponentiell komplexer, je mehr Vorbeiflüge wir haben. Für Juice ist es so typischerweise, ich würde mal sagen, ein paar Stunden. Also da haben wir dann wirklich alles abgedeckt, so alle Sequenzen, weil wir müssen dann jede Sequenz, darüber haben wir noch nicht geredet, wie wähle ich die Planetensequenz? Die müssen alle separat gerechnet werden. Ja, in der Größenordnung von Stunden ist es.
Auf was für Hardware läuft das? Ist das ein Supercomputer oder ist das ein PC? Also,
im Prinzip kann man das auch auf einem normalen PC rechnen. Es geht halt schneller auf einem bisschen mehr Kerncomputer, sage ich mal. Aber es ist, ja.
Also mit einigen Stunden, aber schon noch in einem überschaubaren Ding.
Ja. Also das ist jetzt für Juice. Juice ist eine Mission, die Hochschub verwendet. Es ist tendenziell ein bisschen einfacher für Missionen, die eben Niedrigschub verwenden, wie Baby Colombo. Da gibt es andere Algorithmen. Das kann auch sein, dass es da länger dauert.
Also ihr gebt Grundparameter rein. Was für eine Rakete bekommt ein Ergebnis raus? Bei den Parametern, also es ist in dem Moment noch nicht klar, was die Sequenz sein wird, sondern die Grundparameter ist Start, Ziel und im Prinzip, was für eine Ausgangsposition haben wir durch die Rakete und Masse und Treibstoff des Raumfahrzeugs.
Da komme ich vielleicht nochmal zurück. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt verschiedene Methoden. Also die eine Methode ist, wo wir das Ganze als Blackbox formulieren und wirklich sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, wie das Problem funktioniert. Der Computer soll jetzt mal einfach machen. Mhm. Das sind die Methoden, die wir hier am ESOG eigentlich weniger verwenden, weil wir gerne wirklich verstehen wollen, was eigentlich so passiert in der Flugbahn, warum jetzt diese Flugbahn gut ist und die andere nicht. Und ganz grob würde ich es eben diese Methoden in zwei Kategorien einteilen. Das eine, wo man das als Blackbox formuliert, und das andere, wo man versucht, basierend auf physikalischem Verständnis die Flugbahn zu verstehen und die Algorithmen entsprechend gestaltet. Und wenn man diesen zweiten Zugang wählt, dann kann man sich erstmal ganz allgemein überlegen, welche Planetensequenzen sind eigentlich vielversprechend, also um zum Jupiter zu kommen. Und was man da macht, sind energetische Überlegungen, also das Ganze einfach mal sich anzuschauen von der energetischen Perspektive. Das bedeutet, wie viel Energie brauche ich eigentlich, um zum Jupiter zu kommen? Also es ist ja so, je größer die Ellipse meiner Flugbahn ist, desto mehr Energie hat die Flugbahn. Wenn ich von der Erde aus starte und vergleiche, was ich bräuchte, um zum Jupiter zu kommen, weiß ich, ich muss irgendwie die Ellipse vergrößern. Und die Frage ist, wie wähle ich die Vorbeiflüge, dass ich die Ellipse vergrößere? Jetzt mal komplett außer Acht gelassen, dieses ganze Phasenproblem, also wo ist der Planet, wann, das mal komplett außer Acht gelassen und mal zu angenommen, ich fliege zum Beispiel zum Venus-Orbit und nehme an, die Venus ist dort und ich kann den Vorbeiflug machen, wie ich will. Dann kann man sich überlegen, anhand der maximalen Ablenkung, die Venus zum Beispiel mir liefern kann, also die maximale Ablenkung ist dadurch gegeben, dass ich Minimum, sage ich mal, 300 Kilometer über der Oberfläche fliegen darf, aus Sicherheitsgründen. Und das gibt mir das Maximum an Energiegewinn, sage ich mal, dass mir die Venus bei einem Vorbeiflug liefern kann. Und dann gibt es ein tolles grafisches Tool, das nennt sich Tisserand Graph. Das ist jetzt zu erklären, ohne Whiteboard wäre zu schwierig, aber im Grunde steckt dahinter diese energetische Überlegung. Und anhand diesem Graphen kann man relativ leicht sehen, welche Sequenzen eigentlich funktionieren oder vielversprechend sind. Und dann gibt es eben die Sequenz, die berühmteste Sequenz ist die Erde-Venus, Erde-Jupiter. Also ein Vorbeiflug an der Venus, zwei Vorbeiflüge an der Erde und dann zum Jupiter. Da sieht man, dass man nach jedem Vorbeiflug, sowohl nach dem Venus-Vorbeiflug als auch nach dem Erde-Vorbeiflug, die Ellipse immer ein Stück größer werden lässt. Und irgendwann ist man so groß, dass man sozusagen von der Erde zum Jupiter kommt und wieder diese Art Hohmann-Transfer hat, von dem wir vorhin gesprochen haben. Dann hat man energetisch das Problem erstmal gelöst. Also man weiß ungefähr, man weiß die Planetensequenz, man weiß, wie groß die Ellipsen nach jedem Vorbeiflug ungefähr sein werden. Jetzt muss man die Ellipsen nur noch so drehen, dass die Planeten dann auch an der richtigen Stelle sind. Und das ist dann das Phasenproblem. Da gibt es dann auch Methoden, um das zu lösen. Aber das ist so grob gesagt die Methode, die wir am ESOC verwenden.
Aber es gibt nicht für jedes Problem eine Lösung, würde ich sagen. Es gibt eben einige Ziele, die man mit einem vernünftigen Aufwand eben zu manchen Zeitpunkten einfach wahrscheinlich nicht wird erreichen können, sondern warten muss, bis die Himmelskörper wieder in einer passenden Anordnung sind dafür, oder?
Ja, wobei es ist immer die Frage, mit welcher Masse erreiche ich den Himmelskörper? Es ist fast immer irgendwie eine Lösung möglich. Nur wenn ich dann mit 200 Kilogramm Masse am Jupiter ankomme, dann hilft mir das nicht, weil die Tanks mehr als 200 Kilogramm.
Ja, ich meinte natürlich jetzt schon konkret genau, wie eine Raumsonde wie JUICE oder ähnliches. Da gibt es sicherlich limitierende Faktoren.
Genau, ja.
Plant die Alternativen mit, falls man also dann zum Beispiel ein bestimmtes Zeitfenster für eine Mission, ein Startfenster nicht treffen kann, weil es doch irgendwie eine Verzögerung gibt oder ähnliches? Man sagt, wir haben jetzt schon ein Raumfahrzeug, wir konnten es aber nicht starten. Ist so etwas von vornherein einkalkuliert, dass man sagt, es gibt auf jeden Fall mindestens eine Alternative, dass man es erneut versuchen kann?
Ja, das wird immer von vornherein mit eingeplant. Also gerade bei diesen interplanetaren Missionen, wo die Startmöglichkeiten ja nicht kontinuierlich sind, sondern es kann mal irgendwie eine Startmöglichkeit im April sein, dann im Oktober und dann erst wieder nächstes Jahr im Oktober. Also je nachdem, wie die Planeten eben stehen. Und man hat immer eine Baseline und ein Backup, meistens um ein paar Monate auseinander, dass man, wenn ein Problem besteht, dass man auch genug Zeit hat, das Problem dann zu lösen. Und wenn die Baseline verschoben wird und man zum Backup übergeht, dann findet man direkt ein neues Backup, dass man immer einen Plan B in der Tasche hat. Und man muss natürlich schauen, dass das Backup die gleiche Masse ungefähr liefert. Also es bringt natürlich nichts, wenn das Backup deutlich schlechter ist, weil ich dann, wenn ich die Raumsonde schon gebaut habe, und das Backup mehr Treibstoff braucht, dann kann ich die natürlich nicht verwenden. Das sind immer die Überlegungen, die mit eingehen.
Wenn so eine Alternative nicht möglich ist, also man hat nur einen Zeitpunkt, wo auf absehbare Zeit ein Start möglich ist mit der gegebenen Masse und dem gewünschten Raumfahrzeug und den gewünschten Instrumenten an Bord, wird, wenn man keine Alternative hat, dann eine Mission auch mal verworfen und gesagt, das machen wir lieber nicht? Oder gibt es eben, ja, wahrscheinlich ist die Antwort, beides kann sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es wichtige Missionen gibt, bei denen man trotzdem versucht zu fliegen, dass man aber bei anderen Sachen vielleicht auch mal Nein sagt.
Also man versucht, diese Dinge sehr früh mit einzubeziehen. Also wenn wir zum Beispiel in so einer CDF-Studie sind, also wirklich in einer ganz frühen Stadium, versuchen wir einfach schon eine Idee zu bekommen, wie sind die Startmöglichkeiten über mehrere Jahre hinweg? Ist diese Startmöglichkeit, die ich jetzt auswähle, vielleicht so gut, dass die nicht mehr in 10 Jahren kommt? Dann muss man sich fragen, ob man wirklich das ganze Design darauf basiert. Und man versucht, da wirklich mit Margen zu arbeiten, dass man eigentlich nicht in die Situation kommt. Es gibt Situationen, wo es quasi nur eine einmalige Möglichkeit gibt. Das ist zum Beispiel bei Hera. Das hat aber einen anderen Grund. Also Hera ist eine Asteroidenmission. Und also ein besseres Beispiel ist eigentlich noch der Vorgänger von Hera, AIM. Da war nämlich der Plan, die DART-Mission, die jetzt von der NASA gestartet wurde und auf dem Didymos, auf diesem binären Asteroiden eingeschlagen ist, dass die europäische Sonde zu dem Zeitpunkt schon dort ist und den Einschlag beobachtet. Und Didymos hatte einen bestimmten Zeitpunkt, wo er der Erde sehr nahe kam. Und dadurch gab es im Prinzip nur diese eine Möglichkeit. Also wenn wir diese Möglichkeit verpassen, dann ist es brauchen wir nicht mehr hinzufliegen. Das hat jetzt aber eben nicht orbitmechanische Gründe oder ja, nicht transfermechanische Gründe, sage ich mal.
Du hast, so habe ich wahrgenommen, in unserem Austausch vorab eben genau die Software geschrieben, mit denen ihr die Bahnen berechnet habt. Du hast eine Maske und was gibst du dort ein? Was ist der Start? Wenn du sagst, so, ich sag jetzt, ich möchte gerne 2 Tonnen zum Saturn bringen und am liebsten in den nächsten 10 Jahren. Was würdest du mich fragen oder was würdest du jetzt tun?
Ja, also die typischen Daten, die man braucht, ist natürlich, welchen Zeitraum betrachte ich für den Start, wie lange darf der Transfer sein maximal, wie viel Delta V darf ich mitnehmen, also wie viel Treibstoff darf ich maximal verbrauchen, welche Rakete, weil die Rakete spielt natürlich dann eine Rolle, wie viel Masse kann ich abliefern im Orbit. Dann spielt eine Rolle verschiedene Einschränkungen, also zum Beispiel, ja, was sind so typische Einschränkungen? Für Juice haben wir Einschränkungen, die mehr so aus, wie soll ich sagen? Also wir legen fest, wie groß maximal die Vorbeifluggeschwindigkeit an der Venus sein darf oder am Mars oder an der Erde. Aber das hat mehr Gründe, um die Laufzeit der Software zu verringern. Weil wenn wir da überhaupt keine Einschränkung drauf machen, dann wird einfach viel zu viel ausprobiert sozusagen. Dann gibt es aber bei anderen Missionen gibt es Einschränkungen, zum Beispiel auf die Winkel zur Sonne. Also typischerweise bei Missionen wie Baby Colombo, wo wir diesen Niedrigschub haben, der funktioniert ja mit Sonnenenergie, also mit elektrischer Antrieb. Es wird zwar Xenon hinten rausgeblasen, aber es wird elektrische Energie verwendet. Das heißt, wenn ich mein Triebwerk starte, muss ich sicherstellen, dass ich genug Sonnenenergie habe. Das heißt, dass meine Solarpaneele möglichst in Sonnenrichtung zeigen und maximal einen gewissen Winkel abweichen. Maximal 20, 30, 40 Grad vielleicht von der Sonne abweichen. Und da die Solarpaneele entweder fest montiert sind auf der Raumsonde relativ zu dem Triebwerk, gibt es eine Winkeleinschränkung, die ich auf der Flugbahn schon berücksichtigen muss. Das sind so typische Einschränkungen, die man da berücksichtigen muss.
Das sind Parameter, die du beim Start schon mitgibst und mitgeben kannst.
Ja.
Und im Prinzip rechnet es eine Weile und am Schluss kommt eine Liste von Ergebnissen raus oder?
Im Idealfall. Meistens ist es natürlich so, dass etwas rauskommt und man fragt sich, okay, ist es jetzt wirklich die beste Lösung? Oder man fragt sich, okay, eigentlich hätte ich mir gedacht, dass so eine Flugbahn noch möglich wäre, die ist jetzt aber nicht in meinen Ergebnissen. Und meistens ist es so, dass man dann tiefer einsteigt und wirklich versucht zu verstehen, was passiert da in der Software, weil das Schlechteste, was man machen kann, ist eben das einfach als gegeben hinzunehmen, dass man diese Software einfach als Blackbox verwendet. Wir versuchen wirklich zu verstehen, was da drin passiert und wieso diese Flugbahnen jetzt gut sind und andere eben nicht vorkommen oder genau. Also da steckt eigentlich dann die meiste Arbeit dahinter.
Das heißt, für euch hat das erstmal so eine Art Vorschlagscharakter und wenn dann eine Flugbahn fehlt, von der man gesagt hat, Mensch, ich hätte gedacht, die würde auch gehen, dann ist das eine Frage der Parameter oder kann man die Software noch ein bisschen in die richtige Richtung schubsen sozusagen, dass man sagt, guck dir das doch auch mal an.
Ja, also wenn die Software keine Bugs hat, was ja nie vorkommt, ist es normalerweise eine Frage der Parameter. Also hat man im Input-File irgendwie was falsch gemacht oder so. Aber da die Software ständig in Entwicklung ist, ist es nicht ungewöhnlich, dass wir dann wirklich in den Code einsteigen und merken, okay, hier ist tatsächlich ein kleiner Fehler oder hier wurde etwas nicht berücksichtigt und dann den Code verändern müssen. Das ist ein Teil der Arbeit.
Ich hatte schon erwähnt, Juice soll nächstes Jahr dieses erste Doppel-Gravity Assist an Mond und Erde machen.
Ja.
Ist das das allererste Mal, dass das gemacht wird? Warum gab es das nicht eher?
Ja, ist tatsächlich das erste Mal in der Weise, also an dem Erdsystem. Es muss es wahrscheinlich schon früher gegeben haben, was Ähnliches im Jupiter-System. In dem normalen Vorbeiflugsszenario, das ich vorhin erklärt habe, ist es so, dass die Eingangsgeschwindigkeit und die Ausgangsgeschwindigkeit die gleiche ist vom Betrag her, wenn wir im Bezugssystem des Planeten sind. Wir versuchen aber eigentlich immer die Geschwindigkeit zu erhöhen, wenn wir zum Jupiter wollen. Und jetzt ist es so, wenn wir beim Erdvorbeiflug den Mond in der richtigen Weise noch treffen, dann gilt das nicht mehr. Dann können wir die Vorbeiflugparameter so wählen, dass die Geschwindigkeit, wenn wir rauskommen, höher ist, als wir reingekommen sind. Und das gibt uns einen zusätzlichen Bonus sozusagen von diesem Erdvorbeiflug, den wir sonst mit Treibstoff hätten ausgleichen müssen. Und so ein ähnliches Konzept gibt es auch bei JUICE, bei der Jupiter Orbit Insertion, also bei dem Einschuss in den Jupiter Orbit. Da fliegt die Sonde nämlich erstmal am Ganymed vorbei und macht dann erst das Abbremsmanöver. Und der Vorteil ist, dass man dann eben auch für das Abbremsmanöver Treibstoff spart. Und wenn man sich das überlegt, ist es im Prinzip was Ähnliches. Also man fliegt erstmal an den Mond vorbei, um Treibstoff zu sparen. Nur an der Erde hat man es aus irgendeinem Grund bisher noch nie gemacht. Ja.
Also Gravity Assists am Mond gab es in der Vergangenheit schon.
Ja, ja.
Aber an der Erde doch auch.
Oder? Genau, aber nicht diese Kombination, so, dass man eben in einer interplanetaren Bahn sozusagen auf dem Interplanetaren kommt, an Erde und Mond vorbeifliegt. Also das gab es noch nicht.
Ist das eine besondere Herausforderung oder ist das einfach ein rechnerisches Problem wie jedes andere auch in diesem Falle?
Das ist eine Herausforderung von der Navigation, weil man ja sich überlegen muss, ein normaler Transfer von der Erde zum Mond, also nehmen wir mal so eine Apollo-Mission, dauert zwischen 3 und 5 Tagen oder ja, je nachdem. Wenn ich aber vom Interplanetaren komme, ist meine Geschwindigkeit viel höher, dann habe ich zwischen dem Mondvorbeiflug und dem Erdevorbeiflug nur 1 bis 2 Tage. Wenn ich jetzt meine Parameter nicht exakt gewählt habe, wird der Mondvorbeiflug meine Flugbahn, also diese Unsicherheiten vergrößern. Und der Erdvorbeiflug wird die dann nochmal vergrößern. Das heißt, durch diese Kombination von 2 Vorbeiflügen, die kurz nacheinander kommen, wo kein Korrekturmanöver dazwischen möglich ist, haben wir eine Vergrößerung der Unsicherheit, die viel größer ist als das, was wir normalerweise hätten bei nur einem Erdvorbeiflug. Und das hat dann zur Folge, dass wir mehr Navigationstreibstoff mitnehmen müssen. Also wir haben auf der einen Seite den Gewinn von dem kombinierten Vorbeiflug von Erde und Mond, aber auf der anderen Seite, dadurch, dass die Unsicherheiten dadurch größer werden, müssen wir mehr Treibstoff für Navigationsmanöver einplanen. Und es kommt raus, dass es sich trotzdem lohnt, zum Glück, aber das ist dann halt auch die operationelle Herausforderung.
Eine Frage blieb, glaube ich, gerade noch offen. Wir haben ja nun sowas wie einen Energieerhalt. Das heißt, das Raumfahrzeug wird schneller oder es wird langsamer. Wo kommt denn die Energie her oder wo geht sie hin, wenn man dann abbremst?
Die geht in den Planeten. Also der Planet wird dann entweder ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer auf seiner Flugbahn tatsächlich.
Das heißt, man verändert ein kleines bisschen seine Eigenschaften.
Ja, wobei es natürlich komplett vernachlässigbar ist, dadurch, dass die Planetenmasse einfach um so viel höher ist. Aber rein energetisch gesehen ist es so, dass man dem Planeten Energie klaut.
Ich bin bei der Vorbereitung auf das Gespräch heute auf die Planetary Grand Tour gestoßen. Es ist, glaube ich, eine der bekanntesten Sequenzen von Flyby-Manövern, die man kennt, auch wenn die ursprüngliche Planetary Grand Tour nicht realisiert wurde. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto hat zumindest Voyager 2 einen großen Teil davon mitgenommen, nämlich die ersten 4. Wenn man jetzt zurückdenkt auf die 70er Jahre, wo das stattgefunden hat, wie lief sowas früher?
Diese Planung?
Ja.
Ja, ich war ja nicht dabei, aber gerade diese Grand Tour, das war ja eine spezielle Konstellation der Planeten, also die wirklich nur, ich weiß nicht wie viele, ein paar hundert Jahre vorkommt, weil man muss ja überlegen, je weiter die Planeten wechseln von der Sonne, desto größer ist die Umlaufperiode, also Jupiter hat 11 Jahre Umlaufperiode, Saturn, ich glaube 30 Jahre und dann, das heißt, bis die mal wieder in einer Reihe, mehr oder weniger in einer Reihe stehen, dauert das ewig. Und damals, glaube ich, dadurch, dass die Computer einfach noch nicht so leistungsfähig waren, waren die Leute, die diese Bahn entwickelt haben, viel mehr darauf bedacht, eben zu verstehen, wie funktionieren diese Bahnen eigentlich und viel mehr sich wirklich anzuschauen, wie stehen die Planeten jetzt eigentlich. Heutzutage, ja, wenn man die Möglichkeit hat, sozusagen die Software einfach laufen zu lassen, ist man leicht versucht, einfach mal die Ergebnisse zu nehmen. Damals ging das ja nicht. Da war man darauf angewiesen, wirklich zu verstehen, wie sind die Planeten, wie kann ich meine Flugbahn wählen und von Hand sozusagen die Parameter so wählen, dass ich eine gute Flugbahn hinbekomme.
Also es kann auch gut sein, dass man früher einfach die Möglichkeit gesehen hat, weil die Planeten so standen, wie genau. Sie standen und ja. Es mehr oder weniger offensichtlich war, man könnte das machen.
Ja, genau. Aber dafür muss man sich dessen erstmal bewusst sein.
Ja.
Da muss man erstmal wissen, okay, in dem Zeitraum passiert das.
Woran arbeitest du gerade? Was ist so die nächste Bahnberechnung oder die aktuelle Bahnberechnung?
Also momentan, sagte ich ja, ist LISA, ein großer Schwerpunkt. LISA hat aber jetzt nicht diese komplexe Flugbahn mit vielen Vorbeiflügen, sondern da sind die Herausforderungen mehr. Wir haben da drei Satelliten und müssen dann eine spezielle Konstellation erreichen. So eine Dreieckskonstellation, die stabil ist über 10 Jahre. Aber ich hatte ja auch erwähnt, dass wir gerade unsere Software neu schreiben. Also wir probieren eigentlich alle unsere Flugdynamik-Software und auch die Missionsanalyse-Software komplett neu aufzubauen. Und da schauen wir uns natürlich verschiedene Szenarien an, insbesondere eben alte Missionen. Also wir versuchen mit der neuen Software die Flugbahnen zu reproduzieren, die wir halt geflogen sind, die wir auch mit alter Software produziert haben. Also JUICE, Solar Orbiter, Rosetta, Baby Colombo, das sind so die großen Missionen, sage ich mal, die wir versuchen zu reproduzieren. Und was jetzt am Horizont ist, ist Voyage 2050. Das ist das neue Programm der ESA, was auf Cosmic Visions folgt. Also die ESA hat immer solche Programme, die über einen gewissen Zeitraum laufen. Und da ist im Gespräch eine Saturn-Mission. Eventuell sogar wird von Sample Return geredet, von einem Saturnmond. Und da versuchen wir, unsere Software gerade darauf vorzubereiten. Also das eine ist natürlich der interplanetare Transfer. Wie komme ich zum Saturn? Das wird aber sehr ähnlich funktionieren wie bei JUICE auch. Da gibt es jetzt keine riesigen Unterschiede. Und das andere ist, wie machen wir eigentlich die Tour im Saturn-System? Also, um es zu erklären, bisher haben wir bei JUICE auch nur über den interplanetaren Transfer geredet. Also, wie komme ich zum Jupiter? Aber der wirklich komplexe Teil der JUICE-Mission fängt dann beim Jupiter erst an. Da haben wir diese 4 galileischen Monde und wir werden da ungefähr 30 Vorbeiflüge dran machen. Und diese Vorbeiflüge zu planen, dass wir dann alle Wissenschaftsanforderungen erfüllen. Also die Wissenschaftler sagen uns, ich möchte diesen Mond von der und dem Winkel sehen, unter den und den Beleuchtungsbedingungen und so weiter. Und wir müssen eben dann die Flugbahn so planen, dass das möglich ist. Und beim Saturn ist es so, dass die Massen der Monde einfach viel geringer sind als beim Jupiter. Also sozusagen die Ablenkungskraft, die wir mit einem Vorbeiflug an einem der Saturnmonde erreichen können, ist viel geringer. Das heißt, wir brauchen viel, viel mehr Vorbeiflüge und der ganze Tourdesign ist einfach ein bisschen anders. Und da versuchen wir, unsere Software gerade darauf vorzubereiten.
Du sagst schon eine Anzahl von Vorbeiflügen für JUICE im Jupiter-System. Steht das alles im Prinzip schon fest?
Es steht im Prinzip schon fest, ja. Also es wird weiterhin dran gearbeitet, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, bis wir dort sind. Aber im Prinzip haben wir die komplette Tour sozusagen in der Tasche.
Das funktioniert aber mit den gleichen Werkzeugen oder nutzt ihr da noch andere?
Das ist mein Kollege Arnaud Boutonnet, der das Ganze macht. Ja, es gibt einen großen Überlap, aber es ist doch ein Unterschied in dem Sinne, dass wir, wenn wir so eine Tour planen, dass wir dann nicht ein Ziel haben, wir müssen jetzt zu dem Planeten kommen, sondern da ist das Ziel, wie mache ich die Vorbeiflüge, um diese Anforderungen zu erfüllen. Und die Tour wird in mehrere Phasen eingeteilt. Also da gibt es eine Phase, wo wir erstmal die Orbitenergie runterschrauben, also um näher an den Jupiter zu kommen. Dann gibt es eine Phase, wo wir an Europa, an einem der Monde, Wissenschaft machen. Dann gibt es eine Phase, wo wir die Inklination erhöhen, also den Orbit neigen, relativ zum Jupiter-Äquator, um eben eine andere Geometrie zu haben. Und zum Schluss wollen wir in den Orbit von Ganymed, einem der Monde. Das heißt, es wird so phasenweise geplant und es wird versucht, muss man natürlich dann die Phasen so gestalten, dass die auch aneinander kontinuierlich sind.
Aber ist es schon so, dass zum Beispiel irgendwo es wahrscheinlich einen Punkt gibt, Ankunft Jupiter, sagen wir, der große Weg dahin, ihr geht davon aus, ihr seid zu einem gewissen Zeitpunkt an einer gewissen Stelle mit einem Raumfahrzeug mit bestimmten Eigenschaften, mit einer bestimmten Geschwindigkeit und das irgendwo ist die Basis für das, was später kommt. Das wird nie als Gesamtheit berechnet oder so.
Ganz zum Schluss schon, aber erstmal sind das getrennte Probleme. Also wir können den Transfer und die Tour getrennt betrachten. Wir haben den Transfer, dann wissen wir, wie wir ankommen und das nehmen wir als Ausgangspunkt für das Tourdesign. Ganz zum Schluss wollen wir eine kontinuierliche Bahn haben. Da schmeißen wir alles in ein großes Optimierungsproblem und lassen das nochmal optimieren. Dann gewinnt man noch ein paar Meter pro Sekunde, Delta V vielleicht. und stellt einfach sicher, dass das Ganze kontinuierlich ist.
Das sagt euch auch, es passt also wohl alles zueinander, was ihr da habt.
Genau, mhm. Ja.
Du erwähntest gerade schon die Rosetta-Mission. Und ja. Bei der Rosetta-Mission ist mir eine Sache absolut in Erinnerung geblieben, direkt nach der Landung von Philae. Da gab es eine Pressekonferenz oder ein Media-Briefing, war es, glaube ich, wo mehrere Leute hintereinander etwas gesagt haben wie All Credits to Flight Dynamics und solche Sachen. Was ich damals eigentlich irgendwie eine sehr nette Äußerung fand, weil es so eine Abteilung, die wahrscheinlich jetzt nicht immer unbedingt öffentlich so sichtbar ist, an der Stelle mal gesagt wurde, ohne die geht es nicht. Zumindest habe ich es so wahrgenommen. Findest du das auch so oder?
Ich bin da jetzt voreingenommen, natürlich, und finde ich das so.
Ja, also ich allzu sichtbar ist es nach außen nicht, was ihr tut. Also ich meine, davon mal abgesehen, dass man natürlich ESA-Videos, Animationen sieht, wie die Flugbahnen verlaufen. Aber was da im Hintergrund passiert, sieht man, glaube ich, außen nicht so, oder?
Ja, richtig, ja. Ich muss dazu sagen, zur Erklärung, ich bin in der Missionsanalyse, also das ist der Teil der Flugdynamik, sage ich mal, der sich um den Teil kümmert, alles vor dem Start. Und dann gibt es die, ich sage richtige Flugdynamik oder operationelle Flugdynamik, die dann, wenn die Mission fliegt, diese ganzen Orbitberechnungen macht. Mhm. Und ja, das ist der Teil unserer Division, die eben auch diese Navigation machen. Und ja, um zu erklären, also warum es jetzt bei Rosetta auch gerade so herausfordernd war, ich glaube, gut, wir kommen jetzt vielleicht nochmal drauf.
Ja, es ist also mehrere Sachen, die mir aus der Rosetta-Mission in Erinnerung geblieben sind, ist, man hat sich mit sogenannten Pyramid-Orbits angenähert. Ich hatte damals wahrgenommen, weil man eben den Kometen noch nicht kennt. Und eine weitere Herausforderung und eine wohl unangenehme Überraschung aus verschiedenen Gründen, ich weiß aber gar nicht, ob das für euch so herausfordernd war, erstmal war die Form des Kometen.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob die Form für euch jetzt ganz am Anfang schon ein Problem war oder eher ein Problem wurde für die Landung von Philae oder ob die Form tatsächlich auch für euch unmittelbar schon eine Herausforderung war.
Doch, die Form ist auch eine Herausforderung und zwar aus dem Grund, weil die Form des Kometen das Gravitationsfeld bestimmt. Und je näher wir drankommen an den Kometen, desto mehr spielen diese Unregelmäßigkeiten eine Rolle und desto schwieriger ist es, die Flugbahn vorherzusagen. Also um es zu erklären, für diejenigen, die Form nicht im Kopf haben, also die Form dieses Kometen Churyumov-Gerasimenko, zu dem Rosetta geflogen ist, sieht aus wie so zwei Bollen, eigentlich zwei Kartoffeln zusammengeklebt sind oder auch wie eine Ente, so ein bisschen wie eine Gummiente, genau. Und es war natürlich alles andere, als was man naiv sich vorgestellt hätte, was annähernd sphärisch wäre, was am einfachsten zu navigieren wäre. Und das ist auch der Grund, warum man sich eben so langsam angenähert hat. Also einer der Gründe. Also diese Pyramid Orbits, die du erwähnt hast, es sind eigentlich hyperbolische Arcs, nennt man die also hyperbolisch in dem Sinne, dass sie keine gebundenen Orbits um den Kometen sind. Warum? Wenn wir in eine gebundene Bahn um den Kometen gehen und dann aus irgendeinem Grund die Kontrolle über die Sonde verlieren, dann kann es aufgrund von dieser Unregelmäßigkeit des Gravitationsfeldes, aber auch durch das Koma, also durch die Atmosphäre des Kometen, dazu kommen, dass wir auf eine Kollisionsbahn im allerschlimmsten Fall gelangen. Und man hat sich sozusagen nah angenähert durch quasi gerade Segmente, die mit Manövern einfach verbunden waren. Dadurch, dass die Gravitation des Kometen so gering war, kostete es kaum Treibstoff, diese Manöver zu machen. Und man konnte sich wirklich so langsam annähern und irgendwann erst in den gebundenen Orbit gehen.
Ein gebundener Orbit bedeutet in dem Moment tatsächlich ein Orbit, wo man jetzt nicht die ganze Zeit kontinuierlich Treibstoff braucht.
Genau, man bleibt automatisch in der Nähe, wenn der Komet perfekt sphärisch wäre, wäre es eine Ellipse. Aber da er eine unregelmäßige Form hat, ist die reale Bahn komplizierter.
Was hat man an Informationen bekommen, während man in diesem Pyramid Orbits war?
Also die wichtigste Information, die man braucht, eben für die spätere Phase, ist das Gravitationsfeld. Das erste und das andere ist das Atmosphärenmodell, also das Modell des Komas, weil also das sind Gasteilchen und Staubpartikel, die von Kometen sozusagen ausgesendet werden und die treffen auf die Sonde und üben eine Kraft aus und haben dementsprechend eine Auswirkung auch auf die Flugbahn. Und die muss man präzise genau modellieren, um die Flugbahn vorhersagen zu können. Ja, also man In der Flugdynamik funktioniert das so, dass wir den Orbit bestimmen zu einem gewissen Zeitpunkt und dann ein Manöver fliegen und dann muss die Flugbahn für die nächsten paar Tage zum Beispiel stimmen. Ja, und um diese Flugbahn dann vorhersagen zu können, brauchen wir diese Modelle.
Wie bestimmt man das Schwerefeld eines Kometen?
Ja, also da gibt es mathematische Modelle, die basieren auf Kugelflächenfunktionen. Also, okay, ist jetzt ein technischer Begriff. Wie kann ich eine Analogie da wählen? Im Prinzip sagt man, okay, ich vergesse jetzt mal diese komplizierte Form des Kometen und probiere die Form mal anzunähern aus einfachen Objekten. Das einfachste Objekt ist eine Kugel. Das ist das, was wir bei den meisten Planeten haben. Dann die nächst kompliziertere Struktur wäre vielleicht zwei Kugeln, die nebeneinander, wie so ein Hantel. Und diese Hantel kann dann auch noch verschieden angeordnet sein. Und man kann diese Entwicklung, nennt man das, mathematisch so gestalten, dass die höheren Terme, also die komplizierteren Terme, immer weniger relevant sind. Das heißt, ich bekomme schon eine gute Annäherung, wenn ich diese erste Näherung, eine bessere Annäherung, wenn ich die zweite Näherung und die dritte Näherung und so weiter nehme. Und so darauf basiert dieses Gravitationsmodell. Und je näher man an den Kometen kommt, desto mehr spielen die höheren Terme eine Rolle. Ja. Und man bestimmt das schwere Feld des Kometen dadurch, dass man die Raumsonde im Prinzip als Testteilchen verwendet. Also man weiß ja, dass das Gravitationsfeld die Flugbahn beeinflusst. Wenn ich jetzt in meinem Modell diese Parameter des Gravitationsfelds freilasse und mit den Bodenstationen die Range- und Doppler-Daten der Sonde empfange, kann ich darauf Rückschlüsse ziehen, wie muss denn eigentlich dieses Gravitationsfeld sein, damit es zu dieser Flugbahn führt. Also das nennt man Orbit Determination oder Parameterbestimmung, da gibt es verschiedene Begriffe. Das ist eine Prozedur, die eigentlich bei jeder Raumsonde gemacht wird. Im einfachsten Fall wird in dieser Prozedur nur der Orbit der Raumsonde bestimmt. Also wie ist die Position, wie ist die Geschwindigkeit der Raumsonde zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber man kann es eben, wie bei Rosetta eben geschehen, auch erweitern und andere Parameter, wie die Gravitationsfeldparameter bestimmen oder auch die Parameter des Komas, also der Atmosphäre des Kometen.
Ich habe jetzt gerade einen Doppler verstanden. Das heißt, man wertet an der Stelle aus eine Frequenzverschiebung der empfangenen Funkwellen auf der Erde?
Richtig, ja.
Das war mir neu.
Ja, also das ist die Standardnavigationstechnik, die eigentlich bei allen interplanetaren Sonden, nicht nur interplanetaren, eigentlich allen Sonden verwendet wird. Also die Idee ist, wir schicken von der Bodenstation ein Signal zur Sonde. Das müssen wir sowieso, um Kommandos zu senden. Und die Sonde schickt die Signal zurück. Und wenn wir mal diese ganze Information, die in dem Signal steckt, wegschmeißen und einfach nur die Frequenzverschiebung durch den Doppler-Effekt berücksichtigen, wenn die Raumsonde sich auf die Bodenstation zubewegt, wird die Frequenz höher. Wenn sie sich wegbewegt, wird sie geringer. Und zusätzlich haben wir dadurch, dass die Bodenstation auf der Erde sich auch dreht, haben wir dadurch auch eine Verschiebung. Und wenn wir sozusagen diese Doppler-Information über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel über 8 Stunden, aufnehmen, hilft es uns, die kompletten 3 Komponenten der Geschwindigkeit und der Position aufzulösen. Ja, also man würde ja naiv erstmal denken, okay, wir können ja eigentlich nur in der Sichtrichtung sozusagen die Geschwindigkeit bestimmen, weil das Doppler-Signal uns nur sagt, kommt die Sonde auf uns zu oder geht sie weg. Aber dadurch, dass wir über einen längeren Zeitraum dieses Signal aufzeichnen und über diesen Zeitraum die Erde sich dreht und die Bodenstation auf der Erde sich dreht und zu einem gewissen Zeitpunkt der Raumsonde näher kommt, dann wieder weiter weggeht, hilft es uns, die anderen Komponenten aufzulösen.
Also ich hatte irgendwie so etwas im Kopf, dass wenn man in diesem Pyramid-Orbit sich bewegt auf diesen ja nahezu geraden Strecken, dass man eben schaut, ob diese Gerade beeinflusst wird oder wie diese gerade beeinflusst wird durch den Kometen. Ich schätze, das schaut man sich letztlich dann auch an. Ich hätte allerdings nicht erwartet, dass das auf der Bodenstation mit den empfangenen Funkwellen passiert. Gibt es auch noch weitere Sachen, die ihr nutzt? Also ich weiß nicht, wie weit sich zum Beispiel etwas mit dem Star Tracker machen lässt oder Magnetometer oder ähnliche Dinge, die die Sonde mitführt.
Der Star Tracker ist dafür da, um die Lage der Sonde zu bestimmen. Also man muss unterscheiden, das eine ist der Orbit, also wo bewegt sich der Schwerpunkt der Sonde, und das andere, wie ist die Sonde orientiert, also wie ist sie gedreht. Und dafür ist der Star Tracker da. Wie funktioniert der Star Tracker? Der Star Tracker hat einen Katalog von Sternen an Bord, der weiß genau, in welcher Richtung welcher Stern ist. Und er macht ein Foto, also ist einfach eine Kamera letztendlich. Mach ein Foto.
Ja, die Sonde würde sich nicht von alleine drehen, deswegen ist der Star Tracker nicht relevant. Ist das richtig? Also würde von alleine nicht ihre Lage ändern.
Richtig, die würde die Lage gar nicht wissen. Also ja. Man würde gar nicht wissen, wie ist die Sonde gerade eigentlich orientiert im Raum. Und dadurch, dass der Star Tracker weiß, wo die Sterne im Katalog sind und wo sie in Wirklichkeit sind, kann er darauf auf die Lage schließen.
Ja, aber für die Bestimmung des Schwerefelds ist es deswegen nicht geeignet, weil sich die Lage normalerweise durch das Schwerefeld des Kometen nicht ändern würde.
Richtig.
Da fällt mir gerade ein, dass es eine Situation gab bei der Rosetta-Mission, wo man sich sehr bewusst geplant hat, das war eher zum Ende der Missionen, ist man Risiko eingegangen und ist näher an den Kometen rangegangen, als man das üblicherweise tun würde. Und tatsächlich wurde der genannte Star Tracker in dem Moment verwirrt. Durch Staubpartikel vom Kometen hat er im Prinzip viel mehr Sterne gesehen, als wirklich da waren. Und es gab eben für die Sonde eine Safe-Mode-Situation. Man ist wieder weiter weggegangen. Wenn man solche Manöver plant, dass man näher rangeht, solche Situationen für den Fall, dass sowieso das und das passiert, gleich mit eingeplant, damit man in dem Moment schnell reagieren kann, wenn es passiert?
Ja, grundsätzlich gehen wir sehr vorsichtig vor, immer. Also die Situation ist auch vorher schon vorgekommen, dass der Star Tracker eben verwirrt wurde durch die Staubpartikel und gedacht hat, das sind Sterne. Die Konsequenz ist, wenn der Satellit seine Lage nicht kennt, dann weiß er auch nicht, in welche Richtung, wo die Erde eigentlich ist und in welche Richtung die Antenne ausgerichtet werden muss und in welche Richtung die Solarpaneele ausgerichtet werden müssen. Und man hat sozusagen vorher schon den Algorithmus des Star Trackers verbessert, um darauf besser vorbereitet zu sein, aber natürlich gibt es da Limits. Und ja, wie du sagst, man war zum Schluss bereit, ein bisschen mehr Risiko einzugehen, aber man ist trotzdem vorsichtig genug sozusagen, um
ja. Ja, ich denke, ich bin mit meinen Fragen soweit erstmal durch. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das muss unbedingt noch in die Episode?
Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich alles abgedeckt von interplanetarem Trajektoriendesign bis zur Navigation sogar. Ich denke, es war viel Information drin, ja.
Super. Vielen, vielen Dank für die Geduld mit mir.
Sehr gerne.
Viel Erfolg.
Danke.
Vielen Dank an Dr. Waldemar Martens für das Gespräch und danke an die ESA für die Möglichkeit, am ESOC an einem Tag mehrere Interviews aufzuzeichnen. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen. Darunter gibt es dieses Mal Videos der genannten Flugbahnen der Sonden Rosetta, JUICE und Baby Colombo. Zu finden sind die gesammelten Links im Web unter aufdistanz.de bei dieser Episode.
Auf Distanz, ganz nah.
Und das war's auch schon für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. In dieser letzten Rubrik geht's immer um den Podcast selber und da möchte ich natürlich auch dieses Mal wieder Danke sagen, es kommt aber gleich noch mehr. In dieser Episode ist nun das vierte Interview von meinem Besuch bei der ESA im Herbst erschienen. Die Reise wurde zu einem Teil durch finanzielle Unterstützung ermöglicht und da gab es seit der letzten Episode Unterstützung von Dennis, Sven, Martin und Peter. Vielen herzlichen Dank euch allen. Damit sind nun so ziemlich alle Episoden erschienen, die ich für das Frühjahr auf der Liste hatte. Aber natürlich laufen die Vorbereitungen für viel mehr. Da bin ich gerade stark in Abstimmung mit verschiedenen Einrichtungen. Wenn das alles klappt, kommen dieses Jahr noch sehr viele spannende Themen. Bei dieser Planung zeigt sich gerade, dass die Episode 100 von Auf Distanz vielleicht ein ganzes Stück schneller erreicht wird als gedacht. Das würde ich gerne ein bisschen feiern und plane ein HörerInnen-Treffen in Köln später dieses Jahr, vielleicht so im Frühherbst und vielleicht zusammen mit einem kleinen Begleitprogramm. Ich habe aber noch keine Idee, für wie viele von euch so etwas interessant wäre. Und da wäre dann meine Bitte, wenn du grundsätzlich an sowas interessiert wärst, melde dich bitte über soziale Medien bei mir oder per E-Mail an info@aufdistanz.de. Das ist dann noch keine Anmeldung, aber ich möchte einfach mal schauen, ob genug Leute zusammenkommen, damit sich so eine Organisation lohnt. Und dann können wir hoffentlich einen schönen Abend miteinander verbringen. Ich würde mich freuen. Die Accounts bei den sozialen Medien habe ich auf der Website unter der Adresse folgen.aufdistanz.de aufgelistet. Die nächsten Episoden für den Podcast sind natürlich schon in Vorbereitung. Noch im April besuche ich die Graduationsfeier der ESA-Astronautenklasse 2022 in Köln. Bei der Gelegenheit führe ich vielleicht direkt noch ein weiteres Interview beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Um eines dieser Themen geht's dann wahrscheinlich in der nächsten Episode. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.
Okay, let me take pride of talking after mission operations and flight dynamics and give all credits to flight dynamics. These guys are the heroes of this mission.